Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte euch zwei Stellen aus dem zweiten Timotheusbrief lesen und eine Stelle aus dem Lukasevangelium. Und im Timotheusbrief steht: Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig sind. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Und im Lukasevangelium 24 steht, da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten.
Ich freue mich, hier zu sein und schön, euch zu sehen. Einige sind zum ersten Mal dabei, manche schon häufiger hier auch bei mittendrin. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen mit diesem Bibeltext auch auseinandersetzen und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen. Und wir sind in dieser Reihe, Tobi hat es schon gesagt, fünfmal allein. Fünf lebensverändernde Wahrheiten für unser Leben. Und heute geht es um das nächste Thema. Und ich starte mit einem Zitat, was nicht vorne im Programmheft steht. Also ihr müsst nicht nachschauen, ganz entspannt. Und zwar geht dieses Zitat folgendermaßen. Dieses Buch ist das großartigste, aufwühlendste, erschütterndste, wahrste, weiseste Buch, das es überhaupt gibt. Wenn Sie in Ihrem Leben ein Buch oder noch einmal lesen wollen, dann lesen Sie dieses. Wenn man dieses Buch gelesen hat, muss man keine anderen Bücher mehr lesen. Alle anderen Bücher sind gleichsam eine Fußnote, denn dieses Buch handelt von allem, was den Menschen angeht, aber eben auch von dem, was über den Menschen hinausgeht. Das ist ein Zitat von Roger Köppel. Er ist Chefredakteur der Schweizer Wochenzeitung Die Weltwoche. Und es geht um welches Buch? Ja? Um dieses Buch, genau. Um die Bibel. Tobi hat das schon verraten vorhin. Sola Scriptura. Und ihr müsst nicht jetzt schon entscheiden, ob ihr dem Zitat zustimmt oder nicht. Aber ich glaube, es gibt zwei Fakten, die rund um dieses Buch auf jeden Fall dastehen, auch heute noch. Der eine Fakt ist, dieses Buch hat schon viele Menschen verändert. Steht in fast jedem Haushalt in Deutschland irgendwo, hat Revolution angefacht, ist Grundlage für unser Grundgesetz in Deutschland und berührt auch heute noch viele, viele Menschen. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es eine andere Seite. Gleichzeitig ist es so, obwohl dieses Buch in so vielen Haushalten in Deutschland steht, ist zumindest bei den meisten Haushalten hier in Cottbus das meistens eher in irgendeiner Ecke irgendwo verstaubt und hat oft wenig mit unserem Alltag, mit unserem Leben zu tun. Und dieses Buch ist für die meisten Cottbuserinnen und Cottbuser sehr weit weg. Ich weiß nicht, wo du dich eher einordnen würdest, ob das ein Buch ist, wo du sagst, yo, das ist irgendwie alles für mich, oder wo du sagst, ich muss noch mal nachschauen, wo in meiner Bibliothek steht das irgendwo verkramt. Schön, dass du da bist. Ja, und allein die Bibel, Sola Scriptura, unser Wunsch ist, das ein bisschen auch zu entstauben und vielleicht auch ein Interesse zu wecken, wieder zu entdecken, was steckt eigentlich für ein Gehalt oder für eine Kraft in diesem Buch, die auch vielleicht heute noch unser Leben, unser Land, unsere Stadt, unsere Haushalte prägen und verändern kann. Allein die Bibel, Sola Scriptura, das ist eine Grundwahrheit aus der Reformation und wir wollen die heute nochmal hernehmen und schauen, gibt es da vielleicht auch etwas, warum wir vielleicht in dieses Zitat von Roger Köppel vielleicht doch mehr für uns entdecken können, als wir vielleicht auch denken, weil die Bibel handelt von allem, was den Menschen angeht, aber auch darüber hinaus. Ich möchte euch mit hineinnehmen, warum es sich lohnen könnte, auch heute noch dieses Buch herzunehmen und nicht einfach nur verstaubt in einer Ecke liegen zu lassen. Und drei Gedanken möchte ich mit euch teilen, die stehen auch im Programmheft mit drin. Der Ursprung der Bibel, die Wirkung der Bibel und das Ziel der Bibel. Ursprung, die Wirkung und das Ziel, wo das hinführen soll. Ja, was ist der Ursprung eigentlich der Bibel? Wie ist das? Wir haben vorhin von dem Zitat von Steve Jobs gehört, wie das entstanden ist. Und hat sich dann so weiterentwickelt. Ist es bei der Bibel vielleicht so ähnlich, genauso? Lasst uns da mal ein bisschen reinschauen, auch in diesen Bibeltext, den wir gerade gehört haben, aus dem zweiten Brief an Timotheus. Wer schreibt diesen Brief? Es ist Paulus, einer der ersten Leiter der frühen Kirche. Und er schreibt diesen Brief an seinen Freund und Menti, Timotheus, der einiges jünger ist. Und es ist der letzte Brief von Paulus, also sozusagen sein Vermächtnis, was er gerne weitergeben möchte. Und darin warnt er Timotheus vor Leuten, die in seine Kirche in Ephesus hineingekommen sind, die falsche Lehren, so könnte man es vielleicht sagen, da verbreitet haben. Und zusammenfassend könnte man das vielleicht so sagen, nimm Gottes Wort, also die Bibel nicht ganz so ernst, schau, was irgendwie für dich passt und mach das, was du für gut und richtig hältst. Und Paulus hält dagegen und er sagt in Vers 14, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist. Also halt daran fest, ja, da steckt so viel Gutes drin, wirft es nicht über Bord, sondern das ist etwas Wertvolles. Und die Frage ist, was ist hier mit diesen Schriften gemeint? Und es ging konkret um den ersten Teil der Bibel, um das Alte Testament. Das Neue Testament, wo auch dieser Brief von Paulus an Timotheus dazugehört, das ist erst mit der Zeit dann entstanden und wurde dann hinzugefügt. Aber es war sozusagen das Alte Testament, der erste Teil der Bibel war die Bibel in der Zeit von Jesus. Also das waren die Schriften, wo die Leute das hergenommen haben, gesagt haben, boah, das ist irgendwie ja, Gottes Wort, Gottes Worte an uns. Und ich kann nicht heute Morgen im Detail darauf eingehen, wie war eigentlich dieser Prozess, dass dann Schriften aus dem Neuen Testament hinzugefügt wurden und dann Teil der Bibel waren. Aber was wir sehen ist, dass bis zum Ende des ersten Jahrhunderts alle Texte geschrieben waren und in verschiedenen Kirchen und Gemeinden gelesen wurden und weitergegeben. Und diese Schriften sind erstaunlich stabil. Was meine ich damit? Man hat in ganz unterschiedlichen Ländern, an ganz unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichsten Sprachen Kopien von diesen Texten gefunden. Und wenn man die übereinander legt, dann bekommt man eine Deckung von 99%. Das heißt also, all diese Texte, die an ganz unterschiedlichen Stellen hochgeploppt sind und schon sehr früh, auch nach der Zeit von Jesus und der ersten Kirche, da waren, dass sie absolut deckungsgleich sind. Und ich höre manchmal, wenn Leute sagen, ja, die Bibel, das ist so ähnlich wie bei Steve Jobs, ja, also da hat mal jemand vielleicht was gesagt und dann wird da noch ein bisschen was hinzugefügt und dann nehmen wir noch ein bisschen was weg, weil das ist irgendwie komisch und das mag ich nicht so. Und dann über Jahrhunderte hinweg ist dann irgendwann die Bibel entstanden, so wie wir sie heute haben. Aber was wir wissen, historisch belegt, ist, dass bereits im ersten Jahrhundert dieser diese Schriften, diese Ansammlung abgeschlossen war und dass sie sich absolut deckt. Nur in einzelnen kleinen Wörtern und Textpassagen gibt es Unterschiede. 66 Bücher umfasst dieses eine Buch, also es ist eigentlich eine Sammlung von vielen verschiedenen Büchern und es sind zu unterschiedlichen Zeiten Texten aufgeschrieben worden. Es sind ganz unterschiedliche Autoren, vom einfachen Fischer, Bauern, von Königen, von Gelehrten, die haben daran mitgeschrieben und sind als Teil zusammengefasst in diesem einen Buch, die Bibel. Und diese Bücher verbindet etwas, nämlich etwas Besonderes, und das ist, steht in Vers 16. Könnt ihr gerne nochmal mit reinschauen. Dort sagt Paulus, denn alles, was in der Schrift, also in der Bibel steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Also über diese Schriften wird gesagt, dass sie von Gott eingegeben worden sind. Und das Wort, was hier steht, ist eigentlich, könnte man übersetzen mit von Gott gehaucht oder von Gott eingehaucht. Also man kann sich das so vorstellen oder die Leute haben sich das so vorgestellt, Gott hat sozusagen das Leben in Menschen hineingehaucht, er hat etwas von sich in die Menschen hineingegeben und genau so hat er auch in dieses Buch oder in diese Schriften hineingehaucht und etwas von sich hineingegeben. Also wenn wir über den Ursprung der Bibel reden, dann sehen wir auf der einen Seite irgendwie so einen menschlichen Prozess von verschiedenen Leuten, die etwas aufgeschrieben haben, aber gleichzeitig steckt da ein Anspruch drin, ich glaube, der nicht nur einfach ist und herausfordernd, aber dass sozusagen Gott da etwas hineingehaucht hat, ja, etwas eingeatmet hat. Sein Leben, sein Charakter, seine Gedanken, sein Wille, sein Geist steckt in diesem Buch. Und das heißt, durch dieses Buch zeigt Gott sein Gesicht. Er redet zu uns. Er versucht, zu uns durchzubrechen, wie er ist. Und nicht wir müssen uns abstrampeln und irgendwie, um ihn zu erreichen, sondern er kommt zu uns. Und das Interessante ist, eben nicht auf Kosten von den Persönlichkeiten, die das aufgeschrieben haben, sondern diese Texte sind sehr unterschiedlich geschrieben. Ja? Unterschiedliche Schreibstile, unterschiedliche Wörter, unterschiedliche Persönlichkeiten, die in diesem Text vorkommen. Und Gott nimmt das und webt da etwas von sich hinein. Also es ist nicht wie im Koran, dass sozusagen die Bibel einfach vom Himmel gefallen ist und dann ist sie da, sondern es ist ein Prozess, den Menschen gestaltet haben und gleichzeitig steckt da irgendwie Gott drin. Nicht der einfachste Gedanke und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, okay, schöne Geschichten, ich kann auch nachvollziehen, dass da vielleicht inspirierende Gedanken drin sein könnten, auch für mich, aber dass Gott irgendwie dadurch spricht, das ist ein bisschen steil. Und wenn es ihn gibt, wieso hat er sich ein Buch ausgesucht? Ist das nicht eigentlich ein bisschen banal, ja, ein Buch herzunehmen und zu sagen, okay, hier, lies über mich, hier steht was über mich drin. Aber stell dir vor, Gott würde es wirklich geben und er würde gerne mit uns kommunizieren. Ja, überleg mal, was die Alternativen wären. Er könnte ja zum Beispiel sagen, ich führe einfach ganz viele Einzelgespräche mit Leuten und stelle mich vor, ich bin hörbar für alle Menschen. Aber ich glaube, wenn Gott das die ganze Zeit mit jedem von uns machen würde, müssten wir dann nicht zwangsläufig irgendwann anfangen, das auch aufzuschreiben, damit wir nämlich überprüfen können, ob das, was Gott mir gesagt hat, auch übereinstimmt mit dem, was Gott vielleicht den anderen Leuten gesagt hat. Und wir bräuchten irgendwie eine Art von Sammlung, wo man dann wüsste, okay, das ist eine Grundlage, um über Gott reden zu können. Also ich glaube, diese Art, sich vorzustellen, ist vielleicht gar nicht so abwegig. Was heißt das für uns, wenn Gott, wenn die Bibel beansprucht, dass Gott der Ursprung der Bibel ist? Das heißt, dass Gott sich selbst uns mitteilen möchte. Wie geht es? Es ist nicht schwer, sondern Gott lädt uns ein, er sagt, nimm doch dieses Wort her und lies da drin. Ja? und sprich vielleicht ein Gebet und sag Gott, Gott, bitte hilf mir zu verstehen, was da drin steht und was vielleicht auch für mich etwas bedeuten könnte. Und die Erfahrung, die Menschen machen und die auch Menschen schon bei mittendrin gemacht haben, ist, glaube ich, dann so ähnlich wie bei einem Bergaufstieg. Ich war im Urlaub im Berchtesgadener Land, also so Richtung Österreich, so der Zipfel unten rechts von der Deutschlandkarte. Und da waren wir in einer Ferienwohnung, die, wenn man rauskam, schaute man auf so einen Berg hoch, der war so 1000 Meter. Also es ging noch alles gut. Und dann war ich, eines Morgens war ich ein bisschen früher wach und dachte, ich bin motiviert, gehe eine Runde joggen. Und dann bin ich an diesem Berg vorbeigerannt und habe ich gedacht, eigentlich könnte ich auch da hochlaufen. Und dann dachte ich, okay, ich laufe da hoch und habe aber natürlich gemerkt, mit der Zeit, oh, das ist alles nicht so wackelig. Joggen, mein Tempo war dann nicht mehr ganz so flüssig und schnell. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich eher gedacht habe, so, oh, eigentlich würde ich lieber umdrehen und sollte ich das wirklich machen und lohnt sich das überhaupt? Und man schwitzt und denkt eher darüber nach, umzudrehen. Aber dann, als ich es geschafft habe, oben auf dem Gipfel und dann ganz vorne bei dem Gipfelkreuz stehe, war dann so dieser Panoramablick. Man schaut so in das Tal hinein, man sieht hinten die noch höheren Berge und die Sonne war schon aufgegangen, aber man konnte so richtig schön sehen, wie alles strahlte und leuchtete. Und ich glaube, so ähnlich ist das manchmal auch in Bezug auf Bibellesen. Ja? Es fühlt sich irgendwie manchmal so an, man schaut da rein und denkt so, warum lese ich überhaupt weiter und lohnt sich das überhaupt? Und auf einmal bricht man irgendwie zu etwas durch, ja, wie so ein Panoramablick, wo Gott einem etwas öffnet, wo man gedacht hat, krass, hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das möglich ist. Und Paulus sagt zu Timotheus, geh diesen Berg hoch, nimm dieses Wort her und schau es dir an, und ring darum und lass das nicht einfach nur so dahin gehen. Und deswegen sagt er, beschäftige dich damit. Ja? Und ich glaube, das ist auch die Einladung an uns. Dieses Wort nicht einfach nur, dieses Buch nicht einfach nur im Regal stehen zu lassen, sondern es immer wieder herzunehmen und zu sagen, okay, ich will mich auf diese Wanderung den Berg hoch machen und das ausprobieren. Früher hat man gesagt, im christlichen Kreisen hat man von der sogenannten stillen Zeit gesprochen. Und ich weiß, dass das ein Wort ist, was für manche, die schon viel auch so groß geworden sind, vielleicht auch so ein allergisches Wort ist. Ich muss jetzt irgendwie die Bibel lesen. Aber ich glaube, es hilft uns, dass wir Rhythmen in unseren Alltag auch einbauen, wo wir wieder diese Zeiten haben, ganz fest zu sagen, ich möchte mich darauf einlassen, zu entdecken, was Gott da vielleicht auch für mich heute an diesem Tag bereithält. Herzliche Einladung. Das ist der erste Gedanke, der Ursprung der Bibel. Sie kommt von Menschen, aber ist irgendwie ganz von Gott und Gott will zu uns kommunizieren. Das ist das Erste. Aber wie ist das mit der Wirkung der Bibel eigentlich? Und dazu dieser zweite Teil von dem Text, Vers 17. Also Paulus sagt hier, die Schrift, also die Bibel ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch ihr Nutzen. Und dann gibt es so eine Aufzählung. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und dann in Vers 2, Kapitel 4, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Ich weiß nicht, ob ihr das erspüren könnt aus diesen zwei Versen. Ich glaube, was hier deutlich wird, ist, diese Worte sind anscheinend in der Bibel nicht einfach nur da, dass sie da sind, sondern sie erheben irgendwie einen Anspruch, in das Leben hineinzusprechen, hineinzureden, etwas anzustoßen. Und dieses Hineinreden kann man vielleicht zusammenfassen, dass es zwei Arten gibt, wie dieses Hineinreden passiert. Man könnte auf die einzelnen Sachen eingehen, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, aber zwei Aspekte. Das eine ist, sie spricht hinein durch Ermutigung und sie spricht hinein durch Korrektur. Ja? Ermutigung, ist das Erste, also dass die Bibel irgendwie eine Form hat, zu ermutigen, Mut zu machen, zu bestätigen, aufzubauen. Ja? Sie sagt zum Beispiel, sorgt euch nicht um das, was ihr esst oder trinkt, denn Gott sieht sogar die Vögel im Himmel und sie machen nichts und sie werden trotzdem versorgt. Wie viel mehr wird Gott sich um euch kümmern? Also denkt darüber mal nach. Wenn das so ist, dann seid ihr versorgt, dann könnt ihr euch entspannen. Das ist eine Art von Ermutigung. Gott sorgt für dich. Das ist eine Art und ich glaube, Ermutigung haben wir eigentlich gern. Ja? Es gibt noch eine zweite Art, wie uns die Bibel hineinredet in unser Leben, nämlich durch Korrektur. Also nicht nur als Ermutigung, sondern als Korrektur. Und die Bibel sagt viele klare Sachen dazu, wie wir Dinge in unserem Leben gestalten sollten, wie wir uns verhalten sollen, wie wir unsere Taten ausrichten sollen und sogar unsere Gedanken, wie wir sie denken sollen, wir anhand der Bibel überprüfen. Sie sagt zum Beispiel, dass wir unsere Eltern achten sollen, selbst wenn wir ihnen sehr kritisch gegenüberstehen. Dass wir vergeben sollten, anstatt zurückzusticheln. Schwere Aufgabe. Dass wir von unserem Geld abgeben sollen, und zwar regelmäßig, gewohnheitsmäßig, sogar so, dass wir es selber gar nicht merken. Oder dass wir nicht neiden, nicht lästern, nicht verurteilen sollten. Auch schwierig. Ja? Bis hin zum Thema Partnerschaft, dass unser Ziel für Beziehungen ein Lebensversprechen sein sollte. Eine Ehe, sagt man im Christlichen, Treue, Ganzheitlichkeit, Dauerhaftigkeit und dass wir uns ohne so ein Lebensversprechen auch dem Sex sogar vorenthalten sollen. Also viele Aussagen in der Bibel, wo man eher denkt, so will ich das, kann ich das für mich sehen? Und ich glaube, wir sehen an vielen Stellen, dass es uns auch schwerfällt vielleicht. Oder vielleicht sind es auch verschiedene Baustellen, wo man merkt, okay, ich kann mich überhaupt nicht daran orientieren oder danach richten. Aber in diesem Zusammenhang kommt die Bibel hinein und will auch hineinsprechen durch Korrektur, dass sie manchmal unsere Gewohnheiten oder unsere Bequemlichkeiten durchbrechen will. Und ich finde das spannend. Ich würde gerne in euch so ein bisschen hineinhorchen, wie es euch da geht, weil ich merke da bei mir eine Spannung und vielleicht merkst du dir auch, auf der einen Seite so Ermutigung, da würden wir wahrscheinlich sagen, ja, nehmen wir gern, auf jeden Fall. Aber Korrektur, schwierig. Ja? Das fühlt sich eher so ein bisschen an wie so eine allergische Reaktion. Ja? Da kriegt man Ausschlag, da kriegt man Pickel. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die super individualistisch ist. Ja? Wir leben in einer Kultur, wo es eigentlich fast ausgeschlossen ist, dass jemand in unser Leben reinredet. Und man müsste vielleicht aus unserer heutigen Zeit die Frage so ärgerlich stellen, wie kann man sowas behaupten, dass ein altes Buch wie die Bibel uns korrigieren soll? Ja, die Freiheit zu machen, was ich will, meinen Weg selbst zu finden, das ist doch das eigentliche Glück, selbst zu entscheiden, ohne dass da jemand reinredet. Und dann soll hier so ein altes Buch irgendwie daherkommen und das soll mir etwas sagen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, egal ob wir vielleicht uns frisch mit dem Glauben beschäftigen oder ob wir schon lange auch damit unterwegs sind. Und die Frage ist, warum sollten wir das machen? Warum sollten wir uns korrigieren lassen? Und ich habe euch ein Zitat mal mitgebracht, wo ich euch einlade, mal auf die erste Seite vom Programmheft zu blättern. Es ist ein Zitat von David Foster Wallace. Er war in der Literaturszene in der englischen so Anfang der 2000er Jahre, so der Shootingstar, könnte man sagen. Und er hat Folgendes zum Thema Freiheit gesagt, was ich sehr spannend finde. Er sagt, das obere Zitat, unsere eigene aktuelle Kultur hat die Freiheit gefördert, Herren zu sein über unsere eigenen schädelgroßen Königreiche. Ja, haut hier gleich mal einen raus. Unsere eigene Kultur hat die Freiheit gefördert, Herren zu sein über unsere eigenen schädelgroßen Königreiche. Allein im Zentrum der Welt. Vieles spricht für diese Freiheit, aber es gibt immer verschiedene Arten von Freiheit. Und über die Art, die am allerkostbarsten ist, kann man wenig hören in der großen äußerlichen Welt des Strebens, Gewinns und Zeigens. Die wirklich wichtige Art der Freiheit bedeutet Anteilnahme und Disziplin und Aufwand und die Fähigkeit, sich wirklich einzusetzen für andere Menschen und für sie Opfer zu bringen. Immer und immer wieder auf Milliarden von kleinen, nebensächlichen, unsexy Weisen. Jeden Tag. Das ist wahre Freiheit. David Foster Wallace war kein Christ. Aber er drückt hier etwas aus und er sagt, es gibt eigentlich zwei Freiheiten, die wir haben in unserem Leben. Die eine ist sozusagen völlige Selbstbestimmtheit, uneingeschränktes Herrsein über mein eigenes Königreich. Ich entscheide, was gut und richtig ist für mich. Und die andere Freiheit entfaltet sich dadurch, Beschränkungen für jemand anderen auf sich zu nehmen, Opfer zu bringen, die eigenen Interessen unter gemeinsame Interessen zu stellen, auf viele kleine, unsexy Weisen. Darin, sagt er, liegt wirkliche Freiheit. Und ich habe mich gefragt, wissen wir das nicht instinktiv, auch in Bezug auf wichtige Beziehungen in unserem Leben, vielleicht in Bezug auf Partnerschaft oder Freundschaften, dass Rücksicht, Opfer und Begrenzung für den anderen zu viel größerer langfristiger Freiheit führen. Selbst wenn es manchmal schrecklich unsexy und begrenzend sein kann. Und das Interessante ist, all die Sachen, die David Foster Wallace hier als Merkmale echter Freiheit, also diese zweite Art von Freiheit, auflistet, all das sind typische Kerngebote der Bibel. All das sind Weisungen in der Bibel, so zu leben, uns einzusetzen für andere, Anteil zu nehmen, uns aufzuopfern für das Gemeinsame. Und noch mehr, also darüber hinaus gibt es Gebote und Weisungen in der Bibel, aber sie sind letztlich zurückzuführen auf dieses Motiv, die eigenen Interessen und Begierden zurückzustellen für etwas Größeres, Gemeinsames und dadurch wirklich Freiheit zu finden. Darum geht es, wenn es um Teilen geht, wenn es um Vergeben geht, um das Ende von Gier, Neid, wenn es um Treue geht, um Partnerschaft, um all diese Dinge. Diese Gebote bestehen nicht einfach nur aus sich selbst heraus, sondern darin liegt eine kostbare Freiheit. Und die Bibel will uns deshalb korrigieren, weil sie uns in die eigentliche Freiheit hineinführen möchte, nämlich in Verbindung mit einem Gott zu stehen oder zu treten, der für das Gute einsteht und darum ringt und der uns ermutigen, aber auch korrigieren will, weil wir das brauchen. Sola Scriptura. Wir brauchen die Bibel, weil sie Gottes gutes Reden in unser Leben hinein ist, korrigierend und ermutigend. Deshalb ist die Bibel so wichtig. Und ich würde euch gerne einladen, ein bisschen darüber mal ins Gespräch zu kommen. Ja, also für die, die zum ersten Mal da sind, wir machen meistens so eine kurze Pause in der Predigt und dann gibt es eine Frage, die ihr gerne an den Tischen, wo ihr sitzt, mal besprechen könnt. Und wir sind hier mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die wir haben. Vielleicht hast du noch nie die Bibel in der Hand gehabt, vielleicht hast du schon ganz oft in der Bibel gelesen, aber lasst uns doch mal darüber austauschen, diese zwei Fragen als Anregung, die auch im Programmheft stehen. Welche Erfahrung hast du vielleicht mit der Bibel bereits gemacht? Und wo hast du durch die Bibel Ermutigung oder Korrektur erlebt? Dreht euch doch einfach mal an den Tischen, wo ihr sitzt, zusammen. Wenn ihr alleine sitzt, dann setzt euch einfach kurz wo mit dazu und tauscht euch mal darüber aus, über eure Erfahrungen, auch in Bezug auf die Bibel. Welche Erfahrungen hast du gemacht und wo hast du Ermutigung oder Korrektur erlebt? Viel Spaß! Ich möchte schließen mit einem kurzen Punkt, versprochen. Ich hatte beschrieben, dass die Bibel eigentlich so vielschichtig ist. Ja, also ganz viele unterschiedliche Autoren, die über Jahrhunderte hinweg irgendwie Dinge aufgeschrieben haben, die dann als eine Sammlung zusammengekommen sind. Und das Besondere, man könnte sogar vielleicht sagen, das Wunder in diesem Buch ist, dass es irgendwie eine Einheit ist. Ja, sie ist so verschieden, so komplex und doch eine Einheit. Sie hat, man könnte sagen, einen roten Faden und sie erzählt eine große Geschichte. Und das ist ihr Ziel und ihre Absicht. Und das ist auch, was hier in dem Text beschrieben wird in Vers 15, nämlich dass Paulus sagt, es geht worum? Um die Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und was Paulus sagt, ist, alles konzentriert sich irgendwie auf diese Person mit Jesus. Und dieser zweite Bibelabschnitt, den ihr auch vorhin vorgelesen bekommen habt, im Lukas-Evangelium, da sagt Jesus das selbst. Er trifft da seine Freunde, mit denen er unterwegs war, und sie fragen sich, wie ist das eigentlich alles zu erklären und warum musste Jesus überhaupt sterben? Und dann nimmt er die Bibel her und geht durch und er sagt, da ging er, Jesus, mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und was hier gesagt wird, ist, dass sozusagen die ganze Bibel so ein Fokuspunkt hat, auf den sie immer wieder zurückkommt. Und das hat zu tun mit Jesus Christus. Und es gibt eine Kinderbibel, die haben wir bei uns zu Hause stehen und die bewerben wir auch. Und wenn du sagst, ich beschäftige mich eigentlich gerade neu mit Gott und Kirche und Glaube, dann würde ich dir tatsächlich diese Bibel empfehlen. Warum? Weil sie etwas aufzeigt, wie dieser rote Faden nämlich funktioniert, dass in den ganzen Geschichten immer wieder gezeigt wird, ja stimmt, das bezieht sich ja auf Jesus. Stimmt, so ist das zu verstehen. Das hat ja mit Jesus zu tun. Ja, Jesus ist der neue Adam. Das war die erste Person, die in der Bibel auftaucht. Und Jesus wird vorgestellt wie dieser Adam, aber der ist eben nicht vergeigt, sondern der bringt Gerechtigkeit, Leben und Versöhnung für die Menschen. Jesus ist der neue Abraham, eine Person, die später auftaucht, der Segen für alle Völker bringt, weil durch ihn alle Menschen Anteil bekommen können an Gottes Geschenken, an seinen Verheißungen. Jesus ist der neue Mose, der Gesetz und Gebote nicht nur überliefert, sondern sie in unser Herz hineinschreiben will und der sie selbst gelebt hat. Warum diese ganzen Opfer, vielleicht habt ihr euch das auch gefragt, warum ist das im Alten Testament so viel mit Blut und irgendwie müssen Tiere sterben? Und sie weisen auf Jesus hin, auf ein ultimatives, letztes Opfer, was ein für alle Mal reicht. Er ist der Tempel, ja, wo Gottes Geist, wo Gott gegenwärtig ist und er öffnet den Zugang, dass Gott auch zu allen Menschen hineinkommen kann. Er ist der Sohn Davids, der Menschensohn, der Gottes Königreich bringt und vieles, vieles mehr. Das sind nur ein paar exemplarische Beispiele, die zeigen, alles kommt irgendwie auf diesen Punkt Jesus Christus und zieht sich da drauf. Warum ist das wichtig? Ich glaube, wir alle haben Brillen auf, auch wenn du vielleicht gerade gar keine Brille hast, aber wir haben eine Brille auf, wie wir Dinge anschauen und lesen. Und vielleicht nimmst du die Bibel her und sagst, ja, sie ist eigentlich eher wie so ein nettes Märchenbuch. Ja, so eine schöne Moral von der Geschichte, aber das reicht dann auch. Oder vielleicht denkst du auch, ja, die Bibel ist vielleicht wie so ein Roman, man fängt irgendwie von vorne an und liest das dann durch und da lässt man sich vielleicht auch ein wenig berieseln, aber du stellst schon fest, im dritten, vierten Buch ist gar nicht so leicht und ist nicht irgendwie so romanhaft geschrieben. Oder vielleicht sagst du auch, es ist irgendwie so ein Nachschlagewerk oder so ein Ratschlägebuch. Oder vielleicht auch wie so eine Art Orakel. Ja, manche nutzen die Bibel und schlagen sie auf und dann tippen sie mit dem Finger drauf, um dann zu wissen, ah, das ist irgendwie, was Gott mir heute sagen will. Also wir alle haben irgendwie Brillen auf, wie wir vielleicht auch in der Bibel lesen. Und das eigentliche Ziel der Bibel ist größer, viel größer und wichtiger. Es geht darum, Jesus Christus vorzustellen, ihn schmackhaft zu machen, Vertrauen in ihn zu wecken und ihn noch mehr kennenzulernen. Und dieser Jesus sagt, Nimm die Bibel her und entdecke, dass es eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite in diesem Buch um mich geht. Dass es darum geht, wie du wieder in eine Verbindung mit mir, dem lebendigen Schöpfer dieser Welt, kommen kannst, weil Jesus Christus bereit war, für dich zu sterben und dir ein neues Leben schenken möchte mit ihm. Das ist der Kern des christlichen Glaubens, wo alles irgendwie hingeht. Und diese Bibel ist eine Einladung, jeden Tag das Neue zu entdecken, zu lesen da drin und zu schauen, wer ist eigentlich dieser Gott? Was hat er vielleicht auch mit meinem Leben zu tun? Und dieser Gott lädt dich ein, ihn besser kennenzulernen und mit ihm jeden Tag neu zu leben. Und das ist die Einladung auch an dich und an mich, immer wieder neu. Dieser Gott will uns begegnen. Und ohne die Bibel basteln wir uns selber irgendwie Erlöser in unserem Leben. Aber mit der Bibel haben wir etwas, wo wir das Leben entdecken können, wie Gott es sich für uns vorgestellt hat. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der zu uns reden möchtest. Und du siehst, wie wir uns manchmal abstrampeln, wie wir auch um Freiheit ringen und denken, wir brauchen maximale Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Und du wirst uns aber in eine andere, in eine ganz neue Freiheit hineinführen, nämlich in die Verbindung mit dir und mit anderen Menschen wieder hin. Und danke, dass du uns einlädst, mit dir unterwegs zu sein und dich kennenzulernen in deinem Wort. Deswegen bete ich darum, dass wir dich kennenlernen, dass wir diese Worte nicht einfach nur irgendwo in einem Regal verstaubt stehen lassen, sondern dass wir sie hernehmen und dass wir darin entdecken, wie groß, wie schön, wie einzigartig, wie wunderbar du bist und dass du bereit warst, alles für uns zu geben, um uns zu dir hinzulieben. Vielen Dank dafür.